ARD. Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Mali ist ein sehr spezielles Land. Die Menschen scheinen arm zu sein. Aber ich sage immer, im Inneren sind die Malier reich. Du kannst einen sehr armen Malier treffen, der nichts hat, der nicht mal genug zum Essen für sich hat. Aber wenn du ihn brauchst, wird er dir mit einem Lächeln auf dem Gesicht weiterhelfen. Ich kann das kaum erklären, aber alle lächeln hier. Und ich glaube, die Musik ist der Grund dafür.
Was genau ist arm und was genau ist reich? Diese Frage stellt sich heute zwangsläufig in den Radioreisen. Denn wir sind in einem Land unterwegs, das nach allen gängigen Wirtschaftskriterien bitterarm ist. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Musik wurde gerade schon erwähnt, das war Oumou Sangaré, eine der wichtigsten Musikerinnen nicht nur von Mali, sondern von ganz Westafrika. Wir werden noch von ihr hören heute. Die Kultur und der Zusammenhalt der Menschen, das ist eine Sache, von der wir richtig viel lernen können. Das sagt auch Jonathan Fischer, der uns heute durch die Sendung begleitet. Herzlich willkommen, Jonathan Fischer.
Danke sehr. Aniche, wie man auf Bamana sagt.
Bamana ist die Sprache?
Bamana ist die Hauptsprache. Es gibt allerdings noch ungefähr 35 andere.
Also 35 Sprachen werden in Mali gesprochen, so geht's schon mal los. Eine der größten ist, die du gerade genannt hast, aber auch Französisch ist verbreitet, da sind wir gleich mitten in der Kolonialgeschichte. Aber bei uns soll es ja heute um das Mali von heute gehen, um ungeahnte Entdeckungen, um Schönheiten, um Eindrücke, die ja hierzulande bei all den schlechten Nachrichten aus dem Land immer sehr untergehen. Jonathan kennt Mali sehr gut, verbringt dort viel Zeit, denn seine Frau kommt aus Mali und mit der Musik befasst er sich schon seit Jahrzehnten als Musikjournalist. Bärbel Wossack ist am Mikrofon, heute zusammen mit Jonathan Fischer und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Jonathan Fischer ist heute unser Mali-Experte und du hast auch die Musik ausgesucht, denn du bist ja überhaupt als Musikjournalist auch nach Mali gekommen. Was hören wir zuerst?
Wir hören zuerst der Vieux Faka Touré. Das ist der Sohn von Ali Faka Touré. Und er singt Gabonitier aus seinem letzten Album. Das ist ein sehr malischer Song, denn er handelt von einem jungen Mädchen, das Flausen im Kopf hat und er ermahnt es: Halte dich an die Regeln der Älteren, hör auf deine Eltern.
Mali ist heute unser Ziel in den Radioreisen und unser Reiseleiter und Begleiter ist Jonathan Fischer, der tief eingetaucht ist in das Leben, in den Alltag und in die Kultur von Mali. Jonathan, wie lange beschäftigt dich Mali schon? Wie kommt das?
Musik war der erste Grund, warum ich nach Mali eingeladen wurde. Das war 2012, das Jahr, in dem geputscht wurde, das Jahr, in dem die Dschihadisten halb Mali überrannt hatten. Und trotzdem war ich fasziniert, weil ich gemerkt habe, hinter der Musik steckt eine Gesellschaft, die Fremden freundlich ist, auf eine Weise, die ich noch nie erlebt hatte. Also ich wurde ständig gesegnet von Fremden, ich wurde eingeladen. Und dieser Einladung bin ich gefolgt die nächsten 12 Jahre.
Du warst auch vorher schon viel in Afrika unterwegs. Jetzt Mali, du hast auch gerade 2012 angesprochen. Bürgerkrieg, schreckliche Situation, schlimme Nachrichten. Nun ist es aber auch so, dass doch jeder irgendwann schon mal von Timbuktu gehört hat. Also entweder so abwertend, Marke am absoluten Ende der Welt, oder irgendwie so mystisch überhöht, der Traum von Exotik, Tausend und eine Nacht am Rand der Sahara. Also das ist so ein richtiges Symbolwort aus Mali, Timbuktu. Ich habe es gerade schon gesagt, leider auch sehr viele schlechte Nachrichten, Bürgerkrieg, Militärputsch, die Dschihadisten, die Tuareg im Norden, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen, dann Putsch 2020, wieder Putsch 2021, französische Truppen abgezogen, Wagner-Söldner eingezogen. Also das klingt alles gar nicht schön und ist immer noch sehr schwierig. Aber welche Rolle spielt denn diese angespannte gesamtpolitische Situation für das konkrete Leben in einer Großstadt wie Bamako, wo du ja sehr viel Zeit verbringst?
Also ich komme da immer wieder in eine schizophrene Situation. Wenn ich in Deutschland bin und die Nachrichten verfolge, denke ich, also ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurück will. Schon wieder ein Anschlag, Militärregierung hat die Regeln verschärft. Das Alltagsleben ist ja unerträglich. 6 Stunden Strom bei 48 Grad Hitze. Alles Mögliche. Also eigentlich funktioniert gar nichts, wie man das bei uns gewohnt ist. Und wir haben ja den Anspruch, dass alles funktioniert. Und dann komme ich in Bamako an und ich steige aus dem Flugzeug aus. Ich fahre die erste Taxifahrt. Die Leute lächeln mich an. Die Leute reden miteinander. Überall ist dieser Optimismus zu spüren. Also ich sehe Gesichter, die ich in Deutschland selten so sehe, außer es gibt Oktoberfest, die einfach freudig sind und sich an Kleinigkeiten freuen können. Und dann kriege ich wieder diese andere Situation. Das ist wie so eine Kipp-Postkarte. Dann denke ich, also ist ja wunderbar hier. Also in Bamako weiß man, es gibt Krieg. Es ist in den Nachrichten. Leute haben Verwandte im Norden. Aber an sich ist das Gefühl, wir sind hier eine große Familie und das geht schon weiter.
Was macht denn diese malische Gesellschaft dann aus? Also abgesehen jetzt von Freundlichkeit, das könnte ja auch oberflächlich sein.
Ja, es gibt eine ganz große Gelassenheit. Das gefällt mir immer. Also ich bin selber deutsch und auch in meinem Verhalten deutsch und bin schnell genervt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber dann schaue ich mir alle anderen an und das ist einfach gar nicht der Anspruch da, dass alles funktionieren muss, dass der Strom dauernd kommen muss. Ja, es ist kein Strom da, aber ich merke, dass der Strom kommt. Das wird nicht angekündigt. Dann höre ich so Jubelschreie im Viertel. Oh, der Strom ist da. Schnell alle Handys, Computer, Kühlschrank, alles einstecken, alles aufladen. Die Selbstverständlichkeiten werden nicht als selbstverständlich genommen. Und gleichzeitig gibt's diesen großen Zusammenhalt, der auch hilft, mit dieser Situation umzugehen.
Das heißt, der Umgang der Leute untereinander ist eher friedlich, oder?
Die haben da ein sehr ausgefeiltes System, wie sie miteinander umgehen und auch die Aggressionen ableiten. Also wenn ich das hier so sehe, ich war morgens an der U-Bahn und die U-Bahn kam nicht und die Leute haben geschimpft. Die Malier haben da so eine Form gefunden, Aggressionsabbau durch Cousinage. Cousinage ist ein Mittel, dass man sich gegenseitig anfrotzelt. Und das kann äußerlich auch ein bisschen unverschämt wirken, aber man ist verpflichtet zu lachen drüber und zurückzuschießen. Und das funktioniert sehr gut. Also auf dem malischen Markt wird man kein großes Geschrei finden. Die Leute haben so eine Art, sich gegenseitig anzufrotzeln. Ich werde auch angefrotzelt. Ich frotzle aber auch zurück zu jemand, der viel Geld verlangt, sage ich, hey, du bist aber schon sehr verliebt in das Geld. Und dann lacht der. Oder ich werde angefrotzelt als Weißer. Naja, ihr habt ja kurze Hosen, das tragen bei uns nur die Kinder. Da weiß ich, er will mit mir in Kontakt kommen auf diese Weise. Und dann gibt es eine sehr klare Regelung, wer für was verantwortlich ist. Und die, die mehr haben, die haben auch zu teilen. Die geben ab an die, die weniger haben. Und dann gibt es immer Leute wie Oumou Sangaré und andere Musiker, die als Idole gelten und auch als Beispiele gelten, wie man sich zu verhalten hat. Und wir hören jetzt Oumou Sangaré, die auch jemand ist, der teilt und das als selbstverständlich empfindet.
Damals ging es dem Land wirklich schlecht. Ich habe dann containerweise Reis importiert und zum halben Preis an Bedürftige ausgegeben, ohne Profit zu machen. Das ist meine Art, an der Entwicklung unseres Landes mitzuwirken. Jeder muss aufstehen und das beitragen, was er beitragen kann.
mal Philosophie.
Also das war Oumou Sangaré, die da erzählt hat, wie sie einfach Reis gekauft hat und ganz billig weitergegeben. Also ein sehr pragmatischer Ansatz. Sie redet nicht davon, wir müssen endlich die Demokratie einführen und die Korruption muss verschwinden, sondern es ist sehr konkret.
Ja, unsere Vorstellung von Demokratie ist sehr romantisch. Die Malier sind auch für Demokratie, aber sie haben jetzt die Demokratie gehabt nach der Unabhängigkeit jahrzehntelang. Und die sah doch so aus, dass vieles in Frankreich entschieden wurde und sehr viel Korruption in der Politik stattfand. Und die sind eigentlich ganz große Fans, 80%, eine Umfrage zufolge, der Übergangsregierung, die durch einen Militärputsch eingesetzt wurde, und sagen, okay, die tut wenigstens was gegen die Korruption. Das ist uns ganz egal, ob die gewählt wurden oder nicht. Wir brauchen Leute, die was anpacken und die Korruption verfolgen. Also es sind viele Leute ins Gefängnis gewandert, die man für unantastbar hielt. Und das beflügelt die Malier wieder. So ein Optimismus, es geht's voran, sie sind stolz. Sie haben die Franzosen aus dem Land geschmissen. Die Franzosen haben sich tatsächlich sehr viel eingemischt. Früher wurden sogar die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Élysée bestimmt, so sagen das zumindest Malier, denen ich vertraue. Und jetzt haben die Malier das Gefühl, sie haben hier die zweite Unabhängigkeitserklärung abgeschlossen. Für uns schaut das jetzt so aus, sie haben jetzt die Wagner-Söldner und die Russen. Aber tatsächlich sind die sehr freundlich gegenüber westlichen Besuchern. Also selbst französische Besucher werden sehr freundlich behandelt. Ich als Deutscher werde nochmal extra behandelt, weil Deutschland hat ein sehr gutes Ansehen in Mali wegen seiner Außenpolitik, wegen den Projekten dort. Die Busse sind alles Mercedes-Busse, die Taxis sind Mercedes-Taxis. Die Stoffe, die die Malier tragen, diese glänzenden Stoffe, wenn man die schon mal gesehen hat, Politiker,
diese
Musiker.
Diese glänzenden,
genau,
oder?
Das wird, kommt alles aus Deutschland, das wissen die auch. Auf diesen Geschäften, die an jeder Ecke sind, wo man diesen Basin, diesen Damast verkauft, sind kleine deutsche Fahnen. Das wird nämlich alles in Aue in Thüringen produziert. Das ist ein sehr komplexes Gewebe und sie haben es bisher nicht geschafft, das in Mali herzustellen. Und deswegen ist Deutschland eigentlich das Land, das im Alltag in Mali eine große Rolle spielt, auch im Fußball.
Also du sagst, im Zusammenleben ist alles sehr freundlich und man sagt ja auch nicht direkt nein, sondern das wird dann gerne umschifft und umschwommen. Aber jetzt mit dieser zweiten Unabhängigkeitserklärung hast du es genannt, da hat der Spaß so ein bisschen aufgehört. Also da wurden auch französische Fahnen verbrannt und solche Szenen hat es auch gegeben in der letzten Zeit.
Ja, man muss sagen, bei aller Freundlichkeit, die Malier wissen schon auch Grenzen zu setzen. Sie sind zwar wirklich sehr geduldig. Man kann auf diesen bemalten Bussen, die den gesamten Nahverkehr regeln in Bamako, immer so Sprüche lesen wie Geduld ist eine Tugend, akzeptier das Leben, wie es ist, oder La souffrance est un conseil, also das Leiden gibt dir einen Rat. Das sind wunderbare Sprüche und ich versuche die auch immer zu fotografieren. Aber es gibt einen Punkt, wo die Malier tatsächlich auch ganz klare Grenzen setzen und sie tun es gerade politisch.
Wir kommen jetzt wieder zur Musik, denn es ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache in Mali. Jonathan, du hast die Musik ausgesucht heute. Was hören wir als nächstes?
Wir hören als nächstes die Gambari Band mit Kokuma. Die Gambari Band ist eine Band von Verwandten von Bassiku Kouyaté, diesem berühmtesten Ngoni-Lautenspieler Malis. Und das Stück Kokuma handelt von der schlechten Nachrede und wie sie Beziehungen zerstören kann, Freundschaften in Zweifel ziehen kann. Man soll das doch bitte lassen.
Wir sind heute in Mali unterwegs und ich muss sagen, ich habe jede Menge positive Vorurteile und ich wollte schon immer mal nach Mali. Ich glaube, schuld ist dieser dicke Fotoband La Terre Vue du Ciel, die Erde von oben. Mitte der 90er lag das überall in den Wohnzimmern und da gab es eben auch Fotos von Mali. Ich erinnere mich an eine Färberei von oben, runde Lehmbecken mit diesen knallbunten Farben drin. Das fand ich so faszinierend, seitdem wollte ich da eigentlich immer hin und ich habe eine Freundin, die hat viele Jahre mitgeholfen bei diesem Festival Au Désert. Das war ein ganz großartiges Musikfestival am Rand der Wüste. Also es muss ganz, ganz toll gewesen sein, die Fotos und Geschichten, die ich da gehört habe. Ja, aber dieses Festival Au Désert zum Beispiel, das gibt es eben nicht mehr seit dem Bürgerkrieg 2012. Also mit dem Hinreisen, politische Situation, Anschläge, Krieg im Norden. Jonathan Fischer, hinreisen oder nicht?
Ich würde mal sagen, Bamako kann man bereisen, auch wenn es offiziell als rote Zone gilt. Also rote Zone ist nicht empfohlen, von unserem Außenministerium hinzureisen wegen Entführungsgefahr und so weiter. Ich empfinde es aber sicherer als viele andere Großstädte Afrikas. Ich würde allerdings nicht mehr nach Timbuktu reisen. Ich bin da einmal hingefahren und bin sehr knapp einem Anschlag, einem Selbstmordanschlag von Dschihadisten entkommen.
Also das war natürlich ein sehr aufregender Ausflug und so nicht gedacht. Warum warst du da in Timbuktu überhaupt?
Ich war da zu einem Musikfestival eingeladen und war auch überwältigt von dieser Freundlichkeit, war natürlich aber auch sehr, sehr sichtbar als Weißer. Nach diesem Anschlag, es war jetzt natürlich nicht klar, ob ich das Ziel war, aber ich war eben der einzige Weiße und ich wurde dann auch besonders beschützt, so wie sonst niemand anders. Hätte ich vielleicht erwartet, dass sie das Festival absagen, aber es gab auch keinen Rückflug nach Bamako und sie haben einfach weiter gefeiert, haben vielleicht ein paar Sicherheitsvorkehrungen mehr gehabt und haben sich das trotzdem nicht verderben lassen. Haben gesagt, hey, wenn wir uns das jetzt von den Dschihadisten nehmen lassen, dann haben sie gesiegt. Und so erlebe ich die Malier. Sie sind trotzig, sie freuen sich an den kleinen Sachen, die sie haben im Alltag, an jedem Konzert. Jedes Konzert ist eine Widerstandsleistung und so wie die Teekreise überall am Straßenrand funktionieren, so funktionieren auch die ganzen Clubs und die ganzen Konzerte. Man taucht dort in einen Rausch aus Musik ein und das ist beruhigend, dass das dauernd läuft und die Leute sich nicht in irgendeinem Kriegsmodus festnageln lassen.
Also im Moment keine Reiseempfehlung. Vielleicht wird die Situation ja irgendwann besser und wir träumen weiter und irgendwann klappt's dann auch. Du hast uns ja in den Radioreisen vor 2 Jahren auch schon mal ausführlicher erzählt von Kunst und Kultur in Bamako. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Künstlerinnen und Musiker, die in dem Beitrag vorkommen, noch ganz genauso unterwegs sind, aber es geht ja vor allem um den Vibe, um diese Energie, um die Bedeutung von Musik und Kultur und von sich ausdrücken. Die Gesellschaft in Mali ist ja sehr jung, also Durchschnittsalter Mali 16 Jahre, bei uns 45 Jahre, Japan noch ein bisschen älter, aber kulturell ist es halt eine sehr alte Gesellschaft mit einer langen Geschichte und mit einer sehr ausgefeilten Kultur und Tradition. Und wir hören jetzt nochmal deine Reportage aus Bamako, wo sich diese alte, archaische Kultur mit ganz junger Kunst trifft.
Ein Taxi bringt mich entlang des Niger-Ufers zu einem Neubauviertel im Norden Bamakos. Der zerbeulte Mercedes schlängelt sich zwischen Marktständen, Mofa-Trauben und bunt bemalten Kleinbussen hindurch. Bamako ist die am schnellsten wachsende Metropole Afrikas. 2,7 Millionen Menschen leben hier. Ein Ort der Anarchie. Das merkt man vor allem im Straßenverkehr. Die wenigen Teerpisten sind überfüllt. Die Fahrzeuge fahren Slalom zwischen Schlaglöchern und Eselsgespannen, die hier vor allem als Müllabfuhr dienen. Das Autoradio spielt traditionelle malische Musik. Wir sind auf dem Weg zu Sedou Camara. Camara hat sich als Fotograf einen internationalen Namen gemacht. Nun leitet er eine Gruppe junger Aktivisten, Yamaru. Der Name geht ein halbes Jahrtausend zurück, gehörte einst einem Komponisten, Erfinder und Instrumentenbauer am Hof des malischen Königshauses. Heute wollen die Fotografen von Yamaru die örtliche Jugend für ihre Kunst interessieren. Denn auch wenn malische Porträtfotografen aus den 70er Jahren wie Melek Sidibé oder Seydou Keita In den berühmtesten Museen weltweit zu sehen sind, gibt es vor Ort kaum die Möglichkeit, dieses Handwerk zu erlernen. Ein weiß gestrichener Flachbau zwischen Fußballfeld und Moschee. So hatte Seydou Camara den Treffpunkt von Yamaru beschrieben. Camara hockt mit einigen jungen Kollegen auf Plastikstühlen zusammen. Im bärtigen Gesicht ein breites Lächeln. Einige hantieren an den Programmen ihrer Kameras. Andere zeigen sich gegenseitig ihre letzten Aufnahmen.
Bamako ist die afrikanische Hauptstadt der Fotografie. Unser Ziel ist es, die Fotografie zu demokratisieren, die Fotografie den Kindern und Jugendlichen nahezubringen, dorthin zu tragen, wo es weder Museen noch Galerien gibt.
Camara erklärt, dass es zwar viele Fotografen und Fotostudios in Bamako gäbe, doch deren Arbeit sei reine Dienstleistung. Das Ablichten von Hochzeiten, Taufen, Familienfeiern aller Art. Aber wer hätte schon eine Ahnung, dass Fotografie auch Kunst sein könne? Zwar findet in Bamako regelmäßig die größte Biennale für Fotografie in Afrika statt, der Kunstbetrieb und der Alltag der Menschen aber begegnen sich nur selten. Das will Yamaru ändern. Mit Kursen, die zu den Jugendlichen in den ärmeren Vierteln von Bamako kommen.
Zuerst erklären wir den Jugendlichen die Technik. Danach leihen wir ihnen Apparate, damit sie ihre Umwelt in Bilder einfangen, über ihre Lebenswelt erzählen und ihre Gemeinschaft zeigen können.
In der Sitzung der Yamaru-Fotografen geht es heute um die nächsten Einsatzorte. Und weil in Mali jede Besprechung nur mit Tee geht, hat einer der jungen Kollegen ein Kohlestöfchen angefacht. Der Minztee brodelt schon. Die dazugehörige Zeremonie ist kompliziert. Immer wieder wird das süße Gebräu in kleine Gläser und wieder zurückgeschüttet. Einmal, zweimal, dreimal, bis der Minztee schäumt.
Am Ende ermutigen wir die Jugendlichen, ihre Werke in ihrem Viertel auszustellen. Wir machen eine Ausstellung in den Straßen, dort, wo sie die Passanten, die Alten, die Kranken, ja selbst die Verrückten betrachten können. Dafür zeigen wir nicht nur Fotos. Wir engagieren zusätzlich Puppenspieler, Soundsystems, richten Tanzwettbewerbe auf der Straße aus. Die Fotografie muss ein Fest sein, ein Fest der Gemeinschaft.
Tatsächlich kann man eines von den Maliern lernen, aus dem Leben ein Fest zu machen. Egal wie arm man ist, wie krank man ist, wie viele Probleme man mit sich rumschleppt, in Bamako wird trotzdem getanzt und gefeiert. Unverzichtbar dabei die glänzenden, raschelnden Damastkostüme und aufwendige Frisuren. Eine Brücke weiter, den Nigerfluss aufwärts, treffen wir eine junge Künstlerin, die sich mit weiblichem Kopfschmuck beschäftigt. Yaye Habitabou. Im Innenhof der Galerie hat sie ihre Gemälde ausgestellt. Gemälde, aus denen handgeflochtene Frisuren herauswachsen.
Die Haare bedeuten für eine afrikanische Frau sehr viel. Ihre Frisur zeigt etwa, woher sie kommt, welcher Ethnie sie angehört, ob sie ledig, verheiratet oder verwitwet ist. Es gibt eine eigene Frisur für Witwen, eine für Ehefrauen. Auch die nicht verheirateten Mädchen kann man an ihren Haaren erkennen. Oder diejenigen, denen ein Geschwister verstorben ist.
Yaye, eine zierliche junge Frau, die an der örtlichen Kunstakademie studiert hat, will mit ihren Bildern eine Botschaft aussenden. Vergesst eure Traditionen nicht. Ihre Leinwandporträts afrikanischer Frauen haben etwas Dreidimensionales. Die Gesichter sind gemalt, die Haartrachten aus Wolle in die Leinwand eingenäht. Ein Effekt, der zum genauer Hinschauen einlädt. Das Flechten musste die junge Künstlerin dafür nicht eigens erlernen. Weil sie mit ihren Bildern kein gesichertes Einkommen hat, verdingt sich Yaye nebenbei als Hinterhoffriseurin.
Heute wollen alle Perücken oder künstliche Haarverlängerungen tragen. Aber das ist nicht unsere Identität. Ich selbst benutze so etwas nicht. Das ist der europäische Einfluss. Sie sehen dort Frauen mit langen Haaren und wollen das auch haben.
Ich gehe von Jaillets Galerie über eine sandige Straße in Richtung Nigerufer. Keine 200 Meter weiter steht inmitten eines Palmenwaldes der altehrwürdige Palais Culturel. Hier finden Konzerte, kommen die Theater, Modeschauen statt. Heute aber gehört der Kulturpalast den Hip-Hop-Kids. Wie jeden Dezember versammelt das Festi Hip-Hop junge Rapper aus allen Teilen Malis zu einem mehrtägigen Bühnen-Event. Davor finden Workshops statt. Ältere DJs, Rapper, Produzenten und Aktivisten erklären den Jungen, worauf es ankommt. Und zwar nicht nur technisch. Auch die Aussagen der Raps und ihre gesellschaftliche Bedeutung werden diskutiert. Hip-Hop ist immerhin die größte Jugendkultur Malis. Bei einer Analphabetenrate von etwa 70% haben die Parolen der Rapper mehr Reichweite als jede Zeitung und jeder Politiker. Festi Hip-Hop ist da eine Art Selbstfindungscamp. Welche Verantwortung tragen die hier versammelten Rapper? Und wie können sie zum Frieden in einer Gesellschaft beitragen? In einem Stuhlkreis weben alle zusammen aus ihren Punchlines einen Song. F20 Life nennt sich ein junger Rapper, der 2 Tage lang mit dem Bus angereist ist, aus einer Kleinstadt nahe Gao. Im Norden, dort, wo die Regierung kaum etwas zu melden hat und täglich Gefahr von bewaffneten Dschihadisten droht. Eine Minute für alle Brüder, die gefallen sind. So rappt F20 Life, der eigentlich Youssoufa Diallo heißt. Für ihn ist der Song Wirklichkeit. Als Mitglied einer Bürgermiliz hat der junge Malier den Krieg am eigenen Leib erfahren.
Alles, was ich sage, habe ich auch erlebt. Ich höre oft amerikanische Rapper vom Gangleben erzählen. Wenn ich von einer Gang rede, dann von einer bewaffneten Gruppe, der ich jahrelang angehörte. Aber Rap hat mich auf eine Weise gerettet. Meine Philosophie heißt, von der Kalaschnikow zur Schreibfeder.
F20 Life nimmt seine Philosophie sehr ernst. Er hat auf der Bühne vor allen erklärt, er werde nicht mehr mit der Waffe kämpfen, sondern nur noch mit dem Mikrofon.
Ein Magazin einer Kalaschnikow hält 30 Patronen. Irgendwann ist es leergeschossen. Aber Wörter und Sätze haben mehr Gewicht. Eine Punchline bleibt dir im Gedächtnis.
Für viele der Rapper im Workshop ist der Bürgerkrieg seit 2012 eine bittere Realität. Er verhindert Reisen, macht Waren knapp, schneidet sie von früheren Auftrittsorten ab. Doch hier im Hip-Hop-Workshop in Bamako wirken alle ziemlich entspannt. Lachen, Hände abklatschen, für Handyfotos posieren. Sie sind überzeugt, der Jugend gehört die Zukunft. Und dann motivieren sich alle mit einem Song. Master Sumi ist einer der bekanntesten Rapper Malis und Initiator des Festivals. Der lange Schlacks mit den Rasterlocken ist eigentlich studierter Rechtsanwalt. Master Sumis Leidenschaft aber gilt dem Hip-Hop. Seine Spezialität sind sozialkritische Texte, die Menschen zum Umdenken bringen. Für den Hip-Hop-Nachwuchs sieht er sich als politischer Mentor.
Für die nächste Wettbewerbsrunde wird allen Rappern ein generelles Thema vorgegeben, etwa unzivilisiertes Verhalten, die Gefahren beim Konsum von Alkohol und Drogen oder die Unsicherheiten in Mali. Jeder geht dann auf die Bühne und muss über einen zufälligen Beat improvisieren.
Musik Malis Jugend macht kritische Raps, packt gesellschaftliche Botschaften in Bilder und Fotos. Bei allen Unterschieden zwischen den jungen Menschen haben doch alle eines gemeinsam: den Stolz auf ihre Kultur, eine Botschaft der Toleranz und den Willen, die verschiedenen Ethnien zu versöhnen, sich einzusetzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Cohésion sociale nennen sie es in Mali. Eine Parole, die Rapper wie F20 Live in die Welt hinaustragen.
Schau mal, hier sind alle gemischt. Es gibt hier Pöll, Bamana, Sonrai, Tuareg. Wir sind alle da. So ist Mali. Hamdulillah. Der Rap hat mich gerettet. Heute kann ich mit Worten und Texten etwas Besseres aus meinem Tag machen.
Da waren wir jetzt sozusagen mittendrin in Bamako und in der super lebendigen Kunst- und Kultur- und Musikszene. Jonathan Fischer hat uns diesen Beitrag vor 2 Jahren mitgebracht. Jetzt sitzt er ja live hier neben mir. Was hören wir jetzt für eine Musik?
Wir hören jetzt nochmal Umu Sangare, diesmal singend mit dem Song Yalla. Es ist einer dieser moralisch positiven, aufbauenden Songs, der den Jugendlichen sagt, genießt das Leben. Aber verliert nicht euer Ziel aus den Augen, denn ein Hund, der durch die Straßen streunt, um nach Knochen zu suchen, dem wird es irgendwann schlechter gehen.
Das ist der Text dazu. Das war nochmal Umu Sangare, die Sängerin aus Mali, die eine ganz große Bedeutung hat für das Land. Also du hast ja gerade erklärt, in ihrem Text, da werden immer Ratschläge erteilt von den Alten an die Jüngeren. Und in den Bussen, hast du vorhin gesagt, stehen immer so Sinnsprüche, damit man sich dann besser benehmen kann. Ja, was ist das? Das würde uns hier, glaube ich, ziemlich nerven, wenn man dauernd so erzogen wird von den Alten.
Ja, uns würde es jetzt nerven, aber wenn ich dort bin, empfinde ich das als sehr angenehm, dieses sehr klare Regelwerk. Man verliert keine Energie, um sich darüber zu diskutieren, welchen Platz man einnimmt. Das ist sehr klar. Also ich bin ein älterer Mann. Ich habe zum Beispiel im Teekreis mit Gleichaltrigen zusammenzusitzen. Die Jungen haben ihre Teekreise. Die Frauen haben auch ihre Teekreise. Ich gehöre da weder zu den Jungen noch zu den Frauen. Das könnte man jetzt hier als Bevormundung sehen. Ich empfinde es aber als sehr angenehm. Es ist aber auch geregelt, dass die Jungen zum Beispiel sehr respektvoll zu den Alten sind. Wenn ich in mein Viertel komme, kommen mir oft Kinder entgegengerannt und ziehen an meinem Rucksack, an meinen Taschen. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, würde ich denken, oh, die wollen mir was wegnehmen. Nein, die wollen das tragen bis zur Hoftür. Das macht man mit älteren Menschen, ja. Es gibt eine sehr klare Regel, wo die Frau das Sagen hat, nämlich im Haushalt. Da habe ich überhaupt nichts reinzureden, in der Küche oder sonst wo, ja. Es gibt aber auch sehr klare Regeln, dass die Frau dem Mann beim Repräsentieren außen den Vorrang lässt. Das heißt aber nicht, dass der Mann ihr alles zu sagen hat. Die Malier sind relativ beschränkt mit ihren Freiheiten, aber sie wissen, wo sie hingehören. Kindern tut das zum Beispiel sehr gut. Ich merke, die sind sehr offen in Mali. Die rennen auf mich zu. Die sind einfach Kind und sie wissen, das ist ihre Rolle und sie können das vollkommen ausleben.
Und dann irgendwann sind sie aber nicht mehr Kind, dann müssen sie sich an die ganzen Sinnsprüche halten.
Da sind schon große Lebensweisheiten. Hier besucht man dann vielleicht irgendwelche Yoga- oder Sitzmeditationen, wo das da auch vermittelt wird, diese Gelassenheit. Und da ist das so ein Teil des Alltags, genauso wie der Islam Teil des Alltags ist. Man hört dauernd nicht nur die Gebetsrufe, sondern es sind 70% Analphabeten. Deswegen ist die Moschee auch so ein Erziehungsfaktor. Da halten dann ältere Frauen, die Malmatus oder die Imame, lange Reden, wie man sich zu verhalten hat. Also ich lasse mir manchmal was übersetzen, was da gesagt wird. Und dann heißt es zum Beispiel, genießt das Leben, es ist ein Geschenk. Kauft euch schöne Kleider, schöne Schuhe, esst was Schönes und seid dankbar dafür. Das ist eine große Freundlichkeit, die mit dieser Sufi-Variante des Islam einhergeht.
Das klingt alles sehr schön und bereichernd. Was ist denn schwierig an dieser gesellschaftlichen Konstellation?
Es kann auch schwierig werden, wenn man nicht in die Rastereien passt oder passen will, ja. Also sagen wir mal von seiner sexuellen Orientierung. Da kann man es in Mali sehr schwer haben. Also Schwule sind nicht zu beneiden in so einer Gesellschaft oder lesbische Frauen. Also ich habe einen schwulen Bekannten in Mali, der das aber nicht offen sagen würde, der aber gesagt hat, er kann hier nicht leben in dieser Gesellschaft, ja. Es ist ihm auch zu gefährlich. Das kann auch gefährlich werden, ja. Und das ist tatsächlich etwas, was mir auch auffällt und manchmal auch aufstößt, dass die Toleranz auch ihre Grenzen hat, da wo sie bei uns eigentlich erst anfängt.
Also die Situation von LGBTQ-Menschen, die Rechte von Homosexuellen, die existieren einfach schlicht nicht. Es gibt noch so ein paar Themen, wo man echt sehr stutzt und schluckt, die Beschneidung von jungen Mädchen, von Kindern. In so einer archaischen Gesellschaft, es gibt ja Kräfte, die das ändern wollen, aber kommen die voran?
Es gibt zum Glück sehr viele Malier, die sich da selber einsetzen, zusammen mit Initiativen, die oft von europäischen ONGs kommen. Also ich kenne eine Tänzerin, die zieht mit ihrem Tanztheater durch die Dörfer, um gegen die Beschneidung zu kämpfen oder die Leute zu überzeugen, dass das nicht gut ist. Sie hat selber sehr gelitten, hat sie gesagt, drunter. Aber es läuft in Mali eben nicht so, dass man jetzt eine Einzelperson überzeugt. Die Gemeinschaft ist immer das Wichtige. Und sie hat gesagt, sie geht erstmal immer zum Bürgermeister, fragt, ob das okay ist, dass sie mit dem Theater auftritt und versucht erstmal die Ältesten des Dorfes zu überzeugen. Und dann steht tatsächlich an vielen Dörfern in Mali unter dem Ortsschild, in diesem Dorf wird nicht beschnitten. Das ist eine Gemeinschaftserklärung.
Also eine Gesellschaft, die sehr eng zusammensteht und hält und auch sehr bestimmend ist. Wir kommen jetzt nochmal auf die Musik, denn das ist ja auch was, was die Gesellschaft komplett bestimmt in Mali. Was ist die nächste Musik?
Die nächste Musik kommt von Ben Sabo, einem jungen Sänger mit Warivo. Das heißt übersetzt, das Geld ist zu Ende, ist aber nicht ein Song, der sich beschwert. Überhaupt beschwert sich da selten jemand in der Musik, sondern er sagt, okay, es gibt auch ein gutes Leben jenseits von Finanzen und materiellem Wohlstand.
Wir reisen heute nach Mali und da spielt die Musik eine ganz grundlegende Rolle. Da wollen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Das macht ja eigentlich die ganze Gesellschaft aus, hat auch riesen Auswirkungen übrigens auf alles, was in Amerika und damit ja auch bei uns mit Popmusik passiert ist, über die Sklaven nach Amerika gekommen. Aber lass uns über Mali sprechen. Jonathan Fischer, welche Rolle spielt es denn nun heute?
Wie du schon gesagt hast, also wir kommen nach Mali und spüren, da ist was Bekanntes in dieser Musik. Und das hat was damit zu tun, dass die Wurzeln des Blues aus Mali kommen. Diese pentatonische Stimmung, die auch im frühen Blues auftaucht, die kann man zurückverfolgen bis an den Niger. Wir empfinden diese Musik als Blues, obwohl sie von der Thematik her selten dieses mir geht's schlecht, ich bin heute Morgen aufgewacht und meine Frau ist weggelaufen, eher positive Botschaften überbringt. Aber von der Stimmung her und von der Musikalität ist die sehr raffiniert, Jahrtausende alt und ist auch ein bisschen der Kitt der Gesellschaft. Also Die haben natürlich verschiedene Musiken, die Tuareg, die Pöl, die Bamana. Aber über die Musik verstehen sie sich und tauschen sich aus. Also diese Route entlang des Niger ist auch eine Austauschroute, nicht von Handelswaren, nicht nur von Handelswaren, sondern auch von Musik. Und die haben sich gegenseitig beeinflusst. Und die Musiker sind eigentlich diejenigen, die immer propagieren, wir gehören doch zusammen, wir spielen doch zusammen. Sie spielen auch tatsächlich zusammen auf der Bühne und tauschen sich aus, was die Nuancen anbetrifft. Und Mali ist reich an Musik. Ben Sabo, den wir gerade gehört haben, hat viel mit westlichen Musikern zusammengespielt und empfindet es als sehr positiv, dass immer wieder Besucher aus Amerika und Europa in den Studios in Mali aufschlagen.
Les musiciens, les artistes occidentaux, je pense que ils viennent puiser ici. Je ne dirais pas qu'ils viennent voler notre musique, mais ils viennent.
Die westlichen Musiker kommen nicht hierher, um von uns zu stehlen, sondern um von unserer Musik zu profitieren, sich inspirieren zu lassen. Mali hat einen großen Vorrat an Melodien und Rhythmen. Die Welt heute funktioniert nach den Regeln der Globalisierung und niemand kann sagen, das ist meins, das darfst du nicht benutzen. Das gilt auch für die Musik. Alles dreht sich doch um die richtige Mischung. Ich habe noch nie ein Orchester gesehen, in dem die Musiker sagen, nein, hier dürfen nur Malier mitspielen. Die Noten sind in Paris, New York und Bamako die gleichen. Es ist die Musik, die die Menschen zusammenbringt.
Ben Sabo war das, der bringt es ja schon auf den Punkt, was du auch gerade erzählt hast, dieser Kit.
Tatsächlich ist die Musik so die positive Gegenkraft, die ständig präsent ist. Man hört sie überall, die Botschaften sind immer positiv, es wird immer zum Frieden ermahnt. Musiker spielen miteinander, Musiker geben sich als Diplomaten und geben sich auch als diejenigen, die die Jugend erziehen.
Die malischen Politiker müssen mit ihren eigenen Problemen fertig werden. Es stimmt, dass die Malier frustriert sind. Aber die Musik ist da eine Art Medikament. Deswegen sind die Clubs so wichtig. Wir müssen uns ab und zu von diesem Politmist entfernen, zu einem Ort gehen, wo es Vergnügen und Freude gibt, um die Sorgen ein wenig vergessen zu lassen.
Ben Sabo stellt hier etwas fest, was man als Besucher sofort merkt. Musik hat hier einen anderen Stellenwert. Das ist nicht bloß Unterhaltung, sondern tatsächlich wirkt sie wie eine Medizin. Es wird auch dauernd gesungen. Also auch in meinem Haus gibt es Frauen, die waschen im Hof, die kochen im Hof, Hausangestellte. Die haben ihre kleinen Radios an, die singen die Songs mit. Man hört aus den Nachbarhöfen andere Songs. Es ist also ein Bett von Musik über Bamako. Es kommt aus Taxis, es kommt aus Hinterhöfen. Es werden auf den Straßen die Hochzeiten, die Taufen, die Beerdigungsfeiern veranstaltet. Es werden ganze Straßen abgesperrt. Da kommen dann Zelte, da werden dann Musiker eingeladen oder DJs, die ihre malische Techno-Variante spielen. Das heißt, die Musik sorgt für eine Lebensqualität, die kann man nicht mit Geld bemessen. Man kann in Mali jeden Tag auf der Straße tanzen, wenn man will. Die Musik hat aber auch Botschaften, die ernst sind. Gerade Oumou Sangaré hat sich da sehr ins Kreuzfeuer begeben mit ihren Botschaften, mit ihren emanzipatorischen Botschaften, mit ihrem Kampf für die Frauenrechte.
Voilà, la musique ici, tous les Maliens écoutent la musique. La musique est tellement importante ici.
Alle Malier hören Musik. Sie nimmt einen bedeutenden Platz ein. Wenn du eine dringliche Botschaft hast, dann gibst du sie einem Musiker. Alle werden seinen Song hören und sagen, ja, das stimmt, das ist wahr. Als ich über Polygamie gesungen habe, hat es plötzlich Boom gemacht. Alle haben darüber diskutiert, wie schlimm die Polygamie ist. Die, die verstehen wollten, haben verstanden. Es gibt in Mali kein besseres Mittel als Musik, damit eine Botschaft ankommt.
Oumou Sangaré, also als Musikerin kann man im Prinzip auch Politikerin sein, ohne Politikerin zu sein.
Tatsächlich sind die Musiker so eine Art zweite Garde der Politik, ja. Also Oumou Sangaré, vor allem für Frauenrechte, aber auch für Kinderrechte. Sie hat ja selber angefangen als eines dieser Mädchen, die auf den Straßenkreuzungen auf dem Kopf ein Tablett mit kleinen Plastik Beuteln mit Wasser verkaufen. Das sieht man heute an jeder Straßenkreuzung. So hat sie angefangen, ihre Mutter zu unterstützen, ein bisschen Geld ins Haushalt zu bringen. Und heute kämpft sie für diese Kinder, also ihnen die Möglichkeit zu geben, auch zur Schule zu gehen, was nicht selbstverständlich ist in Mali. Sie kämpft für die Rechte von Frauen. Salif Keita ist ein anderer Musiker, der sich oft politisch äußert und die Menschen rufen dann, Salif Keita sollte Präsident werden. Es gibt Rapper wie Master Sumi, das ist ein studierter Rechtsanwalt und hat dann beschlossen, er kann mehr ausrichten als Rapper, als Rechtsanwalt. Da wird er mehr gehört und ist heute einer der renommiertesten Hip-Hop-Musiker, der auch immer sozialkritische Botschaften bringt.
Am Anfang war das nicht leicht, aber jetzt hat eine neue Generation meine Worte verstanden. Die Jungen stehen auf meiner Seite und folgen mir. Die Frauen müssen selbstständig werden. Sie müssen ihre Freiheit erlangen. Ihre Rolle ist, die Männer zu begleiten. Man soll ihnen Verantwortung geben, damit sie das auch können. Ich spreche mich nicht für einen Krieg zwischen den Geschlechtern aus. Ich bin selbst Mutter. Ich bin nur für die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Also es ist ein politischer Kampf, aber eben nicht auf diese Punk-Weise, wie es vielleicht bei uns wäre.
Genau, es gibt durchaus Frauen in Mali, die sehr laut auf ihre Rechte pochen und ihre Meinung sagen. Aber es wird auf diese konfrontative Weise ausgeübt, sondern man macht das durch Lieder, man macht das durch Cousinage. Man sagt klar seine Meinung, aber man macht immer klar, wir sind aber immer noch eine Familie, ja. Das ist so ein bisschen die Kunst in Mali, mit dieser Cousinage zu spielen, ohne ins Konfrontative den anderen als Feind auszugrenzen, was ja in unserer Gesellschaft leider sehr oft ist, schon in kleinen politischen Sachen. Während ich in Mali erlebe, die Leute diskutieren auch sehr kontrovers und haben andere Meinungen, aber die sagen dann nicht, was erzählst du da, das ist ja totaler Mist, sondern die sagen, das ist deine Meinung. Ich habe eine andere Meinung. Und dann hört man sich die andere Meinung an.
Ich glaube, im nächsten Song geht es auch um diesen Zusammenhalt und dieses positive Zusammenspielen.
Genau, wir hören Afel Bokoum, einen alten Weggefährten von Ali Faka Touré, mit dem Song Dakamana. Da spricht er davon, dass die Malier sich nicht in Ethnien einteilen lassen sollen, wie Peul, Dogon, Sonrai, Bamana, Touareg. Wir sind alle einfach nur Malier, singt er. Das ist unser Zusammenhalt, das ist unsere gesellschaftliche Versicherung.
Wir waren heute in Mali unterwegs, eine ganze Stunde lang. Wir haben viel gelernt. Jonathan Fischer, unser Begleiter heute und Mali-Experte, weil er da nämlich regelmäßig auch lebt. Ja, was ist dein Fazit für uns?
Mein Fazit ist, dass mir Mali sehr geholfen hat, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und zwar das Große leicht zu nehmen, aber das Kleine wichtig. Die Begrüßung ist wichtig, ob man jemand anschaut, ist wichtig. Es ist wichtig, den Respekt zu bewahren. Es ist auch wichtig, die Form zu bewahren. Das sind Sachen, die hätte ich vielleicht als Jugendlicher nicht gesagt. Aber in Mali habe ich gemerkt, dass es wohltuend ist.
Also du hast es gesagt, das Große leicht nehmen, das Kleine wichtig. Das ist der Satz, den wir mitnehmen. Bevor wir uns heute verabschieden, ganz am Ende der Radioreisen jetzt noch ein Hinweis auf ein anderes sehr spannendes afrikanisches Land und was da gerade so passiert und sich ändert, nämlich Kenia. Alexandra Martini war in Kenia unterwegs. Anfang des Jahres hat es da große Proteste gegeben nach ziemlich schrecklichen Morden an Frauen. Und Alex war in dem Land unterwegs, hat viele Feministinnen und Menschen aus der queeren Community getroffen und daraus ihr Radiofeature gemacht, We Exist, Queeres Empowerment in Kenia. Der Name sagt es schon, bei allen Problemen gibt es eben auch positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Der Journalist Kevin Matiro drückt das so aus.
We're seeing a lot more representation. We're seeing younger people coming out. We are also supporting one another. We are thriving. The last 10, 15 years, we have come so far from where we were then.
Das Radiofeature We Exist von Alexandra Martini. Zu finden ist es in der ARD Audiothek, genau wie unser Radioreisen-Podcast. Ich hoffe, wir haben heute viel Neues erfahren über Mali und wir haben über so viele Dinge noch gar nicht gesprochen, über die ganzen Stoffe zum Beispiel oder über das Essen oder über die Landschaften. Also es gibt wirklich noch unendlich viel zu entdecken. Wer jetzt Bilder dazu im Kopf haben möchte, zu allem, was wir heute gehört haben, einfach mal auf jonathanfischer.art gehen. Das ist die Homepage von Jonathan, der auch ganz tolle Fotos macht, jonathanfischer.art, und dann kann man sich das alles in bunt anschauen. Ich sage herzlichen Dank, Jonathan Fischer, dass du uns das alles mitgebracht hast, und jetzt würde ich dich noch bitten um eine Verabschiedung, wie sie in Bamako sich anhören würde.
Ja, dann sage ich vielen Dank und Aniche, das heißt sowohl Danke als auch Hallo und auf Wiedersehen, denn in jedem steckt ein Dank drin.
Aniche, das war unser Trip nach Mali. Am Mikrofon verabschieden sich Bärbel Wossack und Jonathan Fischer.